Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Weihnachtsfolge. Heute geht es darum, was Eltern tun können, um ihre Kinder gut durch die Umbruchsphase einer Trennung sowie die Zeit danach zu begleiten. Gemeinsam, aber auch jeder Elternteil unabhängig vom anderen. Und da Weihnachten vor der Tür steht, sprechen wir darüber, wie kurz nach einer Trennung Eltern gut durch das erste Weihnachtsfest kommen. Schön für die Kinder, aber auch angenehm für die Eltern. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Ute Steffens. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin sowie Mutter zweier Kinder und begleitet seit vielen Jahren Eltern in Trennungssituationen. Sie hat das therapeutische Lesebuch mit Kindern durch die Trennung geschrieben und ist mir heute aus Norddeutschland zugeschaltet. Guten Tag, Frau Steffens, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Dr. Lütkehaus. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich durfte ja Ihr Buch letztes Jahr schon für meinen Blog besprechen und ich hatte Ihnen gesagt, das ist eines der besten Bücher, das es gibt zu diesem Thema. Man merkt auf der ersten Seite schon, da ist ganz, ganz, ganz viel praktische Erfahrung. Da schreibt nicht jemand irgendwas Theoretisches, sondern Sie haben mit Eltern gearbeitet, Sie haben Kinder erlebt, die eine Trennung durchleben und da ganz viel für Trennungseltern aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist enorm hilfreich für jemanden, der in so einer Situation ist. Was war denn für Sie, sehr gern. Was war denn für Sie der Anlass, so ein Buch zu schreiben? Das ist ja doch viel Arbeit, wie wir beide wissen. Wann haben Sie denn gesagt, das schreibe ich mal zusammen?
Ja, das ist vieles zusammengekommen. Also zum einen die Erfahrung, dass sich die Konflikte von Trennungseltern, das werden Sie ja auch wissen aus Ihrer Praxis, dass sie sich enorm gleichen, also dass man richtig sagen kann, es gibt typische Konflikte. Zum anderen gibt es eben bedingt durch die kindliche Entwicklung auch Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, wie Kinder eine Elterntrennung erleben und welche Bedeutung sie dem beimessen, hängt ganz, ganz stark von der Entwicklungsphase ab, in der sie sich gerade befinden. Und es gibt darüber hinaus auch noch Gesetzmäßigkeiten im Verlauf einer Trennung. Das heißt, es gibt insgesamt 5 Phasen einer Trennung, die auch wiederum typisches Verhalten mit sich bringen und damit eben auch die Situation für die Kinder bedingen.
Also von der Entwicklungsphase heißt, das Alter der Kinder spielt eine große Rolle bei einer Trennung?
Auf jeden Fall, ja.
Aber auch, denke ich mal, nicht nur, ob die Eltern sich trennen, sondern vor allem, wie die Eltern sich trennen. Und darüber möchte ich vor allem heute mit Ihnen sprechen, weil ich vermute mal, Sie sind die Expertin für Kinder, aber ich erlebe in meiner Praxis, dass die Trennung an sich eine Sache ist, aber wie die Trennung abläuft, mit den Kindern auch ganz viel macht. Also wie die Eltern weiter kooperieren als Elternteam.
Ja, also ich habe da eine etwas andere Sichtweise. Mhm. Es hängt also weniger von den äußeren Bedingungen ab, als von der Haltung. Und also der Haltung der Eltern und inwieweit es gelingt, die Elternebene von der Kinderebene zu trennen. Und es hängt auch von ganz entscheidend ab von der Kommunikation beider Eltern mit ihrem Kind.
Ah ja, nicht nur miteinander als Eltern, sondern als Eltern mit dem Kind. Ah ja.
Mhm. Ja, weil viele Eltern, also wenn ich das ein bisschen ausführen darf, Sie glauben nicht, wie oft ich in meiner Praxis gehört habe, wir geben uns allergrößte Mühe, unsere Kinder zu verschonen und wir sind eigentlich der Meinung, unsere Kinder haben davon bisher gar nichts mitbekommen. Und alleine das ist wirklich ein ganz, ganz großer Irrtum. Kinder haben da ganz, ganz feine Antennen und ich vergleiche das gerne mit der Situation, stellen Sie sich vor, eine Familie und ein Elternteil ist lebensbedrohlich erkrankt. Man versucht jetzt mit dem Kind immer aufgeschlossen und zuversichtlich zu sprechen. Ja, die Mama ist im Krankenhaus, die kommt aber bald wieder. Und gleichzeitig, also das entsteht dann sozusagen ein Widerspruch zwischen dem gesprochenen Wort, also der Nachricht, die dem Kind übermittelt wird, und dem, was es spürt, atmosphärisch. Dass sich nicht nur der Elternteil, der zu Hause ist, der sich kümmert, sondern auch die Großeltern, das Umfeld allergrößte Sorgen macht, aber das wird nicht kommuniziert. Das Kind wird rausgehalten aus der Situation. Und das ist eigentlich das, was bei Kindern den allergrößten Schaden anrichtet. Weil sie dann versuchen, sich das mit ihren entwicklungsbedingten Möglichkeiten zu erklären.
Also die Inkongruenz. Sie merken, das ist nicht stimmig und können es aber nicht einordnen, weil ihnen Informationen fehlen und auch Reife fehlt. Und das führt zu Verunsicherung, vermute ich. Und
ja, es führt erstmal ab dem Kindergartenalter, da ist das begründet in dem sogenannten magischen Denken. Das habe ich auch in meinem Buch erklärt. Das ist also diese so eine gewisse kindliche also ein gewisser kindlicher Egozentrismus zusammen mit dem sogenannten magischen Denken. Das heißt, also ich habe immer dieses Beispiel, Kinder stehen an einer Ampel, die Ampel zeigt rot und dann fangen sie an, mit ausgestrecktem Arm die Ampel zu beschwören, grün. Und wenn das dann im selben Moment gelingt, dann denken sie wirklich, sie hätten das gehört. Und so darin begründet liegt sozusagen dieser Impuls, und das geht durch alle Altersgruppen bis zur Pubertät, sich erstmal schuldig zu fühlen an der Trennung der Eltern. Und wenn dann nicht gesprochen wird, weil die, also in allerbester Absicht, weil die Eltern wollen ja gute Eltern sein, dann ist sozusagen diesem ersten Schuldgefühl Tür und Tor geöffnet. Und da geht dann dieser Rattenschwanz von Missverständnissen los. Das Kind fühlt sich schuldig. Wenn das nicht ausgeräumt wird, ist das natürlich eine Überforderung. Und jede Überforderung, das wissen wir, kann sich, wenn das zu lange anhält, zu einem Entwicklungstrauma auswachsen. Hm. Das mache ich im Telegram-Stil.
Ja, ist natürlich sehr komplex und ich empfehle jedem wirklich ihr Buch zu lesen, weil das alles da wirklich schön anhand von ganz anschaulichen, praxisnahen Beispielen beschrieben wird. Also mit dem Kind, gegenüber dem Kind die richtigen Worte zu finden, authentisch, aber auch ohne die Sorgen beim Kind abzuladen, genau, ist eine von vielen Herausforderungen, denen Trennungseltern ausgesetzt sind. Was für Herausforderungen können Sie denn noch beobachten? Was sind denn so die typischen? Sie sagen ja, natürlich ist jede Familie anders, aber die Themen wiederholen sich. Was sind denn so die typischen Herausforderungen von Trennungseltern aus Ihrer Erfahrung?
Ja, also das hängt ganz stark dann von der Phase ab, in der sich die Eltern gerade befinden. Besonders kritisch auch im Umgang und im Zusammenleben mit den Kindern gestaltet sich die dritte Phase. Das ist die Phase der aufbrechenden Gefühle. Also man hat erst, spreche ich von einer Vortrennungsphase. Das heißt, die ist begleitet von der Frage, should I stay or should I go? Soll ich bleiben? Der Kinder wegen vielleicht? Oder kann ich das nicht mehr aushalten? Ist unsere Beziehung am Ende? Dann kommt die Schockphase, die Trennung ist vollzogen und dann fallen immer so Sätze wie ich habe nur noch funktioniert oder ich hatte das Gefühl, gleich muss es Ping machen und dann wache ich auf aus einem ganz schlimmen Albtraum. Und dann kommt schließlich die dritte Phase, die der aufbrechenden Gefühle, wo auch eine unglaubliche Wut, wo dieses Gefühl von Scheitern und wir haben es nicht hingekriegt, weil, das wissen Sie auch, eine intakte Familie zu haben, eine beständige Familie zu haben, das ist ein ganz wichtiges Lebensziel der allermeisten Menschen. Dann bleibt natürlich, wenn das nicht aufgeht, dann bleibt natürlich ein Gefühl von Scheitern zurück. Und dann in dieser Phase der aufbrechenden Gefühle, das kann man sich dann so vorstellen, dann kommt diese ganze Enttäuschung, die ganze Trauer, aber auch die Wut auf den anderen hoch. Und das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung, in dieser Zeit mit dem anderen umzugehen, also sich zu arrangieren, wie zum Beispiel jetzt ganz aktuell, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Da sind zum Beispiel Familienfeste, sind da ein ganz, ganz heißes Eisen. Das stellt sich dann schon wieder in der fünften Phase. Das ist so der Neuanfang. Da ist die Trennung verarbeitet, die Erfahrungen sind, man spricht psychologisch davon integriert. Also wir haben diese Erfahrung soweit verarbeitet, dass wir gestärkt sogar daraus hervorgehen. Wir haben unseren Fokus auf die Zukunft. Wir haben wieder eine neue Perspektive. Es gibt einen Neuanfang. Das geht einher mit einer ganz anderen Gelassenheit als zum Beispiel in der dritten Phase, wo wir dann auch dünnhäutig sind und alles persönlich nehmen. Und ja, da sind eben diese Familienfeste eine ganz besondere Herausforderung, wie jede Form von Kommunikation.
Und auch eben mit dem Kind, da würde ich ganz gerne nochmal darauf zurückgehen, weil ich denke da oft drüber nach, auch heutzutage sind die Eltern ja oft eher freundschaftlich mit ihren Kindern, natürlich je nach Alter auch unterschiedlich. Und wie gelingt es einem Elternteil, einerseits authentisch zu sein gegenüber dem Kind und zuzugestehen, ja, mir geht's gerade nicht so blendend, weil die Kinder das sowieso spüren und nicht sagen, ja, Mama geht's prima, wenn sie sehr traurig oder verletzt oder zornig ist. Einerseits die Trauer zuzulassen, vielleicht auch die Wut, aber das Kind nicht zu überfordern und auch nicht den anderen Elternteil schlecht zu machen. Das ist ja ein Balanceakt, den ich mir nicht so einfach vorstelle. Was haben Sie denn da für Tipps an Eltern? Entweder in der Trauerphase oder in dieser Zornesphase, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, das sind zwei Aspekte. Ich gehe mal auf den letzten ein, weil das ist auch so ein, ich weiß nicht, wo es herkommt. Das ist ein Satz, den ich eben immer wieder höre. Wir dürfen nicht schlecht über den anderen Elternteil reden. Das ist sicherlich richtig, wenn wir in unserer Wut dem Kind unsere Wut überstülpen und den anderen, der ja auch einen Teil der Wurzeln des Kindes verkörpert, wirklich also richtig denunzieren und schlecht machen, abwerten. Auf der anderen Seite, aber es geht nicht darum, ihn im Gegenzug gut zu reden, sondern es geht darum, dem Kind zu ermöglichen, realistische Erfahrungen zu machen mit dem jeweiligen Elternteil und auch ein realistisches Bild vom anderen Elternteil zu entwickeln. Also ich habe in meinem Buch dieses Beispiel von dem jugendlichen Vater, der einfach, wo seine Ex-Partnerin sagt, war noch gar nicht reif dafür, so viel Verantwortung zu übernehmen. Und das spielt eben auch, das ist maßgeblich ausschlaggebend auch für die Beziehung, die er dann zu seinem vierjährigen Sohn gestaltet, dass er nämlich zu Verabredungen unpünktlich erscheint oder gar nicht erscheint, dass es einfach vergisst. Und der war nun bei der Feuerwehr und dann hat die Mutter ist damit so umgegangen, dass sie Bilderbücher angeschafft hat und immer wenn der kleine Junge dann zur Tür lief, aus dem Fenster schaute, fragte, kommt Papa denn gar nicht? Papa hat ihn wieder versetzt. Die Mutter kann es einfach nicht aushalten, ja, ihr Kind auch so traurig zu sehen. Und dann haben sie zusammen Bilderbücher angesehen und jetzt muss der Papa vielleicht einen Brand löschen, eine Katze aus dem Baum retten. Und am Ende hat der Junge zum einen das Gefühl, ja, alles ist dem Papa wichtiger, als sich mit mir zu treffen. Und er hat auch ein Bild letztlich vom Vater, dass diesem Vater, ohne das bewerten zu wollen, überhaupt nicht gerecht wird. Und als die Mutter das verstanden hat und sich dann sozusagen schweren Herzens da rausgezogen hat, sie hat gesagt, es hat ihr das Herz gebrochen, das mit anzusehen, wie der Junge gelitten hat unter diesen realistischen Eigenschaften, hat sie es aber dem Jungen überlassen, seinen Vater so, wie er ist, kennenzulernen. Und das war zwar ein längerer Prozess, aber die beiden haben auch eine Lösung gefunden. Natürlich war der Junge dann, wenn der Vater dann kam, erstmal auch beleidigt, hat sich auf sein Zimmer zurückgezogen. Ja, auch zu Recht, der war ja auch verletzt. Und auch das musste die Mutter, ohne dann zu vermitteln zu wollen, hinnehmen. Und inzwischen ist es so, der Vater ruft an, es gibt ein Handy, der Junge ist auch ein ganzes Stück älter geworden. Und entweder es passt oder es passt nicht. Aber die Beziehung zu dem Vater steht auf realistischen Füßen und ist eine ganz andere als die realistische Beziehung, die er dann zu seiner Mutter hat. Und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber es halten sich eben so, ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also es halten sich so Vorurteile oder Vorstellungen davon, man dürfe nicht schlecht über den anderen reden. Man darf den anderen nicht wissentlich schlecht machen, indem man nur sich auf die negativen Seiten konzentriert. Oder ein anderes Beispiel. Die Mutter packt liebevoll den kleinen Rucksack für das Wochenende beim Papa und dann kommen die Sachen schmuddelig und durcheinander und vielleicht noch unvollständig mit nach Hause. Und die Mutter packt dann die Zahnbürste aus vom Kindergartenkind. Die Zahnbürste ist trocken und anstatt dann zu sagen, dein Vater ist und der ist so nachlässig und kann die Mutter doch sagen, weißt du was jetzt? Hat der schon wieder, hast du deine Zähne bei Papa schon wieder nicht geputzt? Hat er schon wieder nicht drauf geachtet? Das muss ich ihm mal sagen und nicht, das musst du ihm mal sagen. Sie kann auch sagen, dafür kannst du nichts, das ist Papa. Aber weißt du was, ich ärgere mich jetzt über den.
Und also damit, solange die Verantwortung bei der Mutter bleibt, ja, und nicht aufs Kind geschoben, ja, wird, sagen Sie, ist da Ehrlichkeit passender?
Natürlich, weil das Kind merkt doch sowieso, auch wenn das Kind, wenn die Mutter Kreide frisst und gar nichts sagt oder das merkt es doch sowieso. Und dann denkt es aber in seiner Egozentrik, dass es hat Schuld daran. Also es ist verantwortlich für die Situation. Und in dem Moment wo wir mit Ich-Botschaften arbeiten und unser Verhalten, unsere Gefühle, unsere Motive reflektieren, können wir doch sagen, ich ärgere mich gerade über Papa. Ich freue mich, dass du es schön hattest und schick hattest, ein schönes Wochenende, aber ich bin gerade echt ärgerlich.
Es ist wirklich interessant, das mal so zu hören. Habe ich tatsächlich bisher noch von niemandem so deutlich gehört, also dieses Ermutigen, da ehrlich zu sein und nicht runterzuschlucken und versuchen, irgendwie was vorzugaukeln, was tatsächlich nicht da ist, weil Kinder die Inkongruenz spüren. Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, dass nicht immer alles perfekt läuft, und das ist ja nicht nur das Zähneputzen. Trennungen heißen ja oft auch krisenhafte Zeiten, und in Krisen ist oft einem alles zu viel. Und vielleicht haben Sie da ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, worauf sie sich denn konzentrieren kann. Also wenn nicht alles perfekt geht, weil man einfach nicht die Kraft hat und die Nerven und noch trauert und so weiter. Was sind denn wirklich wichtige Punkte im Blick auf die Kinder, und wo kann man sagen, ja, das kann jetzt auch mal ein paar Wochen nicht so ideal laufen? Haben Sie da so ein bisschen eine Gewichtung für uns?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen möchte ich wirklich noch mal betonen, und das kann man auch sehr schön in dem Buch noch mal nachvollziehen. Da zeige ich nämlich anhand des Modells der 5 Säulen auf, warum eine Elterntrennung für die beteiligten Erwachsenen immer eine massive Lebenskrise darstellt. Das erleben sie ja auch ständig.
Ja, und darf ich da kurz einhaken? Ich erlebe auch, dass, weil so viele Menschen sich heutzutage trennen, das unterschätzt wird.
Ganz genau.
Also es ist ein Vorteil, dass Menschen sich trennen können und es nicht mehr stigmatisiert wird. Aber dass der Nachteil ist, dass man sagt, es trennen sich doch alle, ist doch nicht so schlimm. Aber für die, die sich trennen, ist es eine Krise, und die wird oft in der Gesellschaft, finde ich, nicht mehr so gesehen. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Nein, das ist total interessant und richtig aus meiner Sicht. Ne? Ist es total richtig beobachtet. Das ist ja total paradox. Wir haben es es handelt sich tatsächlich um eine ganz massive Lebenskrise. Allerdings einen anderen Ausnahmezustand, als, was weiß ich, eine psychische Erkrankung, eine Suchterkrankung, weil eine Elterntrennung hat einen Anfang und sie hat ein Ende. Das heißt, sie ist eine temporäre Krise. Und das ist oft schon etwas, was den Klienten unglaublich viel Kraft gibt. Wenn sie merken, das stimmt überhaupt, das fängt hier an, aber es hat ein Ende. Es hat für alle noch aufgehört. Auf der anderen Seite ist es so, beinahe jede zweite Familie in Deutschland ist inzwischen mindestens einmal von einer Trennung betroffen. Das heißt, es macht für die Betroffenen, die sich in einem individuellen Ausnahmezustand befinden, den Eindruck, als hätten alle anderen das quasi nebenbei erledigt. Nur sie kommen nicht klar. Dazu kommt, dass ja eine Trennung ein unglaublich intimes Ereignis ist. Dann kommt noch das Scheitern dazu, die Scham. Nur ich habe es nicht geschafft. Ich kriege es jetzt auch nicht hin. Nur für mich ist das so eine Riesenkrise. Und da sich zu verabschieden von dem Perfektionismus als Eltern, weil natürlich wollen auch Trennungseltern gute Eltern sein. Aber natürlich kann nicht einer alleine, der jetzt im Alltag mit den Kindern zusammenlebt, das ganze Programm in der Perfektion aufrechterhalten, wie es vielleicht vorher gelaufen ist, als man sich das zu zweit geteilt hat. Dazu kommt die Erschöpfung, vielleicht noch physische Erkrankungen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, die Konflikte mit dem Ex-Partner. Und sich da dann mal zu erlauben, nicht perfekt zu sein, in dem Wissen, es geht doch vorbei. Das heißt, mein Gott, dann guckt eben auch mal ein 4-jähriges Kind nicht die 20-Minuten-Sendung mit der Maus, sondern dann guckt es vielleicht auch an einem ganz schlimmen, düsteren Tag vielleicht auch mal 3-4 Folgen. Das heißt aber nicht, ich muss mir nicht, wenn es mir sowieso schon schlecht geht als Mutter, als Vater, muss ich mir das nicht auch noch als Versagen auf die Schultern packen. Es ist dann mal, wie es ist. Und auch dieses, ich appelliere immer daran, auch mal sich so auf die Schulter zu klopfen und die Verdienste zu würdigen, ich habe doch dem Kind was mitgegeben. Das Kind hat doch ein Fundament. Und genauso wie ein Kind nicht stirbt oder krank wird, dass es mal ein Wochenende Fastfood isst, weil ich die Kraft einfach für eine gesunde Bio-Mahlzeit nicht reicht, wird es daran großen Schaden nehmen, wenn es mal einmal ein bisschen mehr fernsieht oder auch deutlich mehr fernsieht, als es normalerweise üblich ist. Also da wirklich gnädiger auch mit sich selbst und mit den eigenen Erziehungsansprüchen umzugehen, immer auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, das geht ja vorbei. Das ist ja nicht auf ewig. Es ist ein Ausnahmezustand.
Ich finde es ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich erlebe genau das Gegenteil, dass Eltern für die Trennung kompensieren wollen und es erst recht perfekt machen möchten. Der Elternteil, bei dem die Kinder überwiegend leben, aber auch der, der die Kinder nur seltener sieht und dann tolles Programm und ganz viel und noch mehr und Geschenke und Erlebnisse und Abenteuer. Und Kinder wollen einfach nur manchmal, die haben ja schon einen vollen Alltag heutzutage, die wollen vielleicht zusammen kochen und ein bisschen auf der Couch rumlümmeln und Filme gucken oder Spiele spielen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, achtet lieber auf euren Energiehaushalt und auf eure Nerven und auch auf die Trauerarbeit, die ja auch viel Energie zieht und die es auch braucht, damit der Zustand nicht zu lange anhält. Und setzt die Kinder auch mal vor den Fernseher. Für die Kinder ist es auch mal okay. Oder geht zu einem Schnellimbiss-Anbieter. Ja. Ja. Und achtet lieber auf den liebevollen Kontakt zu den Kindern. Wie können sich denn Eltern, wenn es die Situation zulässt, natürlich gegenseitig unterstützen, um trotz der Trennung gemeinsam Eltern bleiben zu können und auch den Kindern den meist ganz neuen Alltag, Umzug, Umgangsmodelle, vielleicht sogar eine neue Schule, neue Nachbarschaft. Wie können Eltern sich da gegenseitig unterstützen, zum Wohle der Kinder dann letztlich wieder?
Ja, das hängt eben auch sehr stark ab von der Phase, in der sie gerade stecken. Das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Es gibt Zeiten während einer Trennung, da können sie sich eigentlich gegenseitig dadurch unterstützen, dass sich jeder um sich selber kümmert. Also dass wirklich jeder versucht, sein Verhalten auch zu reflektieren und auch im Hinblick auf seine eigenen Motive im Umgang mit dem Kind ganz versucht, so sensibel zu sein, damit Kinder nicht instrumentalisiert werden in dem Konflikt mit dem anderen. Sie können sich unterstützen, wenn sie gar nicht miteinander reden. Da weise ich immer darauf hin, dass sich das wirklich so ganz einfache Sachen bewährt haben, wie zum Beispiel ein schlichtes Mitteilungsheft in den Rucksack oder in die Tasche mit den Übernachtungsklamotten zu legen, wenn wir es jetzt nicht mit dem Nestmodell oder mit dem Wechselmodell zu tun haben. Und das Residenzmodell ist ja das, was im Moment immer noch am meisten praktiziert wird. Da kann man sich wirklich, wenn man den Brast hat auf den anderen, da kann man sich die Anrede schenken und man kann sich die freundlichen Grüße am Ende schenken. Man braucht nur reinzuschreiben, wenn es einem gerade bis hier oben steht, die Medizin muss dann und dann eingenommen. Ja. Das ist eine
Unterstützung. Das Umgangstagebuch.
Das ist eine Unterstützung, zu wissen, das Kind ist beim anderen, aber die lebensnotwendigen Dinge und Informationen gehen hin und her. Da ist ja dann auch schon eine Entlastung da, dass man sich das wenigstens teilt.
Und das bestärkt auch nochmal den Fokus auf die Kinder und auf das Wohl der Kinder. Ich nenne das Umgangstagebuch, das so mitläuft. Manche haben es digital als gemeinsames Online-Dokument, aber manche haben auch wirklich noch so ein Heftchen, wo dann drin steht, ist gerade erkältet oder wir waren gestern schwimmen, dass man nicht schon wieder schwimmen geht oder wir waren gestern Fastfood essen, dass man das nicht jeden Tag macht. Und dadurch müssen die Eltern nicht miteinander reden. Sowieso muss man heute nicht mehr. Gott sei Dank gibt es da SMS und E-Mail und viele Möglichkeiten, aber auch das, was mit dem Kind mittransportiert wird und vielleicht auch dann die Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher da auch was mit reinlegen, irgendwelche Einladungen, dass die überall ankommen. Und wenn es jetzt gerade nicht so gut klappt mit der Elternteambereitschaft, aufgrund von einem Elternteil oder auch weil beide sagen, ist mir gerade zu viel, da finde ich es ja auch wichtig, sich zu entlasten und dich hier auch Perfektionismus walten zu lassen und sagen, wir müssen jetzt einen Tag nach der Trennung das perfekte Elternpaar sein, sondern zu sagen, jetzt braucht jeder mal ein bisschen Ruhe. Ich nenne das ja parallele Elternschaft, obwohl der Begriff negativ belegt ist. Ich finde das gar nicht so negativ, wenn das nebeneinander läuft, mit wenigen Berührungspunkten, kann das eine gute Sache sein, eine Zeit lang, dass man erstmal sagt, wenig Kontakt, klare Regeln, wenig Diskussionsspielraum. Was kann denn ein Elternteil machen, wenn er auch nicht so genau weiß, wie gut es mit dem anderen Elternteil und dem Kind läuft? Was kann der Elternteil machen, damit es dem Kind gut geht? Also gar nicht versuchen, jetzt den anderen immer mit ins Boot zu holen, sondern ich glaube ja, dass es für ein Kind schon ganz viel wert ist, wenn ein Elternteil klar und stabil und kontinuierlich da ist und das Kind stärkt in dieser Umbruchszeit. Was haben Sie da für Tipps an den einzelnen Elternteil?
Jeder Elternteil für sich muss sich ja bewusst sein oder darf sich bewusst sein, dass es eine Riesenchance ist, die Beziehung zum Kind, die Bindung nochmal ganz doll zu erneuern und eine eigene Beziehung zu schaffen. Und so lapidar, wie das klingen mag, die Erkenntnis, ich habe, also ändern kann ich letztlich nur mich selbst. Wenn es mir gelungen wäre, meinen Partner, meinen Ex-Partner so zu verändern, dass mir das Zusammenleben Freude macht, dann hätten wir uns nicht getrennt. Da sage ich auch immer, warum glaubt ihr denn, dass das, was euch während der einigermaßen funktionierenden Beziehung nicht geglückt ist, dass euch das nun ausgerechnet nach der Trennung glücken soll? Das ist ja paradox, das anzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich ein Meilenstein erreicht ist, wenn jeder für sich und für die Beziehung zum Kind erstmal unabhängig vom anderen die Verantwortung übernimmt. Und wirklich auch immer die Frage, lohnt es sich jetzt, dafür in einen Konflikt zu gehen? Das ist ja was, was Anwälte, Familienanwältinnen und Anwälte ganz oft auch spüren. Ich habe da dieses Beispiel, also wenn man dann so verzweifelt ist in dem Bemühen, der andere muss es doch einsehen und meine Haltung dem Kind gegenüber und mein Verständnis von Fürsorge, das ist doch das Richtige. Dann wirklich eine Tatsachengeschichte, also etwas, was wirklich passiert ist. Eine Klientin hat eine Rechtsanwältin aufgesucht, wollte den Vater wegen Körperverletzung verklagen, weil das Kind mit einem Sonnenbrand vom gemeinsamen Freibadbesuch zurückgekehrt ist. Also das sozusagen das Unterlassen des regelmäßigen Eincremes erfüllte dann für sie den Tatbestand der Körperverletzung. Und da dann wirklich sozusagen auch diese Bodenständigkeit sich zurückzuerobern, sich klarzumachen, also zu fragen, kann mir das nicht auch passieren? Und auch zu fragen, lohnt sich das? Sich darüber zu streiten, auch mit Blick auf das Kind. Weil das Kind bekommt ja jede Streitigkeit und jeden Konflikt mit. Das haben wir am Anfang schon besprochen. Und dann kann ich nur empfehlen, es gibt hier gerade bei uns und in unseren Kreisen, sage ich mal, und im Dunstfeld dieses Problems, gibt es unglaubliche Vorbehalte gegenüber professioneller Hilfe. Und da kann ich immer nur wieder sagen, eine Trennungskrise ist eine massive Lebenskrise, aber sie bedeutet nicht, dass wir nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Also es ist keine psychische Erkrankung und es ist irgendwie, hat einen Anfang, hat ein Ende, es ist vorübergehend. Und warum soll ich nicht diese Dienstleistung in Anspruch nehmen? Es gibt super tolle Beratungsstellen. Es gibt die Erziehungsberatungsstelle, an die man sich wenden kann. Man kann zur Mediation gehen, wenn wirtschaftliche Dinge zum Beispiel einem verträglichen Umgang miteinander entgegenstehen. Und man kann doch diesen Raum nutzen für sich selbst. Wo gibt es das? Einen geschützten Raum, wo ich auch alle meine negativen Gefühle anschauen kann, wo ich die rauslassen kann. Damit habe ich es doch raus aus der Beziehung zum Ex-Partner und ich habe es vor allen Dingen auch raus und unter Kontrolle reflektiert in meinem Umgang mit dem Kind. Das kann sich dann nicht unbemerkt irgendwelche Gänge graben. Und meine persönliche Erfahrung als diejenige, die dann berät und diese Gespräche anbietet, kann ich auch nur sagen, manche brauchen ein Gespräch, manche brauchen drei, manche brauchen vier. Und bei manchen ist es so, dass sie feststellen, dass die Tiefe der Verletzung etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Also dass da im Grunde, man sagt ja heute so, das ist ja auch so ein Modewort, die Trennung nur ein Trigger ist. Und die entscheiden sich dann vielleicht mit der Hilfe einer Beratungsstelle für eine Psychotherapie. gehen vielleicht wirklich ein Jahr lang, gönnen Sie sich diese Therapie, um das aufzuarbeiten, damit das eben nicht mehr sich die Gänge gräbt und die Beziehung zum Ex-Partner und vor allen Dingen zum Kind vergiftet. Also das ist immer so, wenn man von mir erwartet, ich gucke ja sowieso sehr aufs Kind, also das ist ja für mich das, was im Fokus steht, das Kindes, das viel zitierte Kindeswohl, dann kann ich, also wenn man dann von mir erwartet, dass ich sage, dann trefft euch doch an einem neutralen Ort, dann macht doch eine Zeit aus, das kann man ja alles machen, aber das ist, darum geht es letztlich nicht. Also wenn wir wirklich effektiv unsere Krise bewältigen wollen und die Elternschaft hinkriegen wollen, dann geht das nur, wenn sich jeder erstmal um sich selber kümmert. Das ist jetzt vielleicht nicht so.
Kann ich nur unterschreiben. Und ich merke auch, da findet ein Wandel im Denken statt, dass eher Unterstützung gesucht wird und Hilfe angenommen wird. Ich möchte mal zurückkommen auf das Beispiel mit dem Sonnenbrand, weil das passt auch ganz gut zu was, was ich Sie ohnehin fragen wollte. Sonnenbrand, kann man sagen, kommt mal vor, kommt auch bei mir selbst mal vor. Aber es gibt ja auch andere Anzeichen, dass es dem Kind vielleicht beim anderen Elternteil nicht so gut geht, dass der sich oder die sich nicht so richtig kümmert. Und das stelle ich mir auch ganz schwer vor als Situation, dass das Kind zurückkommt und ich den Eindruck habe als Mutter oder Vater, das ist erstmal, es ist verstört oder irgendwie, ich merke, da ist was nicht so ganz in Ordnung. Ab wann sehen Sie denn da Anlass für Sorge tatsächlich? Und wo muss man sagen, ja, das, wenn du dich selber gut kümmerst, dann kann das Kind auch mal ein paar Tage beim anderen Elternteil vielleicht nicht so ideal versorgt werden. Wo sehen Sie denn da Grenzen oder was für Signale sind wirklich Anlass zur Besorgnis aus Ihrer Erfahrung?
Also das ist jetzt das ist verdammt dünnes Eis. Deswegen muss ich ein bisschen mich sammeln. Es ist ja so, dass in einer Beziehung, aus der Kinder hervorgehen, da ist es ja so, dass die Ex-Partner sich auch kennen. Und die kennen die Schwächen und die kennen die Stärken. Und im Falle, ich sag's mal anders, jetzt haben wir es zum Beispiel tatsächlich, also an Extremen lässt sich das immer ganz gut deutlich machen, dann ist zum Beispiel bekannt eine Vorerkrankung, eine Depression zum Beispiel oder eine bipolare Störung oder ein Suchtproblem, dann kann ich natürlich, dann sind die Kinder auf der einen Seite leidgeprüfte Experten, also die wissen, wie sich das äußert. Das heißt, ich kann ja in der mit dem gesunden, sage ich mal, Tüdelchen, Elternteil, für den besteht ja auch die Aufgabe dann darin, zu informieren über die Krankheit, zu informieren darüber, was passiert, wenn Mama, Papa wieder trinkt. Also wo ist die Telefonnummer? Das ist dann so, sind ja auch so Notfallpläne, das sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, also dass ich dann, dass das Kind auch rauskommt aus der Situation. Und zum anderen ist es so, also das sind jetzt sozusagen diese Worst-Case-Szenarien. Und alles andere wird das Kind auch artikulieren. Also wenn es mal angenommen, es gelingt wirklich, das Kind von so einem Loyalitätsdruck, von all diesen Konflikten zu befreien und einen unbefangenen Umgang mit beiden Eltern zu pflegen, dann wird es sich doch auch darüber äußern, dann wird es doch auch sagen, es will nicht mehr zum Mama, es will nicht mehr zum Papa, weil ganz wichtige Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Und selbstverständlich muss man dann das Gespräch suchen.
Und ab welchem Alter können Kinder sowas artikulieren? Oder ab wann kann ich auch als Elternteil direkt mein Kind ansprechen und fragen, du wirkst übermüdet, wann bist du eigentlich ins Bett gegangen oder wie war das bei Papa, ab wann geht das oder ab wann ist es besser, die Rücksprache mit dem anderen Elternteil zu suchen. Ich kenne auch ein Beispiel von der Patchwork-Familie, wo das Kind der Mutter berichtet, dass die neue Freundin vom Vater so ein bisschen seltsam sich verhalten hat und die Mutter dann in einem Zwiespalt ist, jetzt will sie nicht über die Neue irgendwie da Kontrolle ausüben, aber sich auch Sorgen um ihr Kind machte. Und dann haben wir lang das war in der Mediation besprochen, wie sie das mit ihm, der auch in der Mediation war, also die beiden waren da, gut ansprechen kann. Und da würde mich mal interessieren, was Sie da empfehlen würden.
Also erstmal ist ja mein Credo, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und Kinder, also nicht in Kinder dringen. Also Kinder, wenn das Verhältnis vertrauensvoll ist und wenn die Bindung gelungen ist, dann kommen Kinder von selbst. Das ist erstmal das eine.
Auch kleine Kinder?
Auch kleine Kinder. Also auch schon ganz, also bei ganz kleinen, so bis zu den Dreijährigen, gestaltet sich das ja auch, das werden Sie ja auch wissen, da reden wir ja auch über ganz andere Umgangsmodelle und richtig los geht das ja dann so mit dem Kindergarten und da ist es in der Tat so, dass Kinder sprechen das selber an. Ich sagte ja anfangs schon, wir kennen ja den Ex-Partner aus der gemeinsamen Beziehung und solange es sich auch bei intensiver Reflexion, man sich eingestehen muss, man zu dem Ergebnis kommt, es sind einfach unterschiedliche Auffassungen von Erziehung, werden wir die nicht mehr aus der Welt schaffen. Das gehört dazu, zu der Erkenntnis, den anderen nicht ändern zu können. Und dem kann man eigentlich nur mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein begegnen. Nämlich dem Selbstbewusstsein, dem Kind so viel mitgegeben zu haben, dass es an einem, dass es eben keinen Schaden nimmt, wenn es auch diese andere Welt kennenlernt. Letztlich kann ich nur dafür sorgen, okay, das ist ja auch so ein Dauerbrenner mit den Medien und das betrifft vor allen Dingen kleine Jungen. Bei Papa darf ich ewig da am Computer und da spielen wir dies und das und jenes. Und dann kann die Mutter sagen, ja, bei uns nicht, das weißt du ja. Bei uns ist die Zeit, oder sie kann sogar so weit gehen, zu sagen, du hast ja, das hast du ja mit Papa, dann können wir das ja hier Medien, das ist natürlich illusorisch, ne? Das wird niemand machen. Aber man kann ja versuchen, damit umzugehen. Das alles läuft unter der Überschrift, ich kann den anderen nicht ändern. Das sind jetzt keine schönen Aussagen, die ich treffe, aber letztlich schonen sie am Ende ganz viel Energie. Und es steht und fällt wirklich mit dem Vertrauen in die Beziehung zum Kind. Und zwar in die eigene Beziehung zum Kind. Ich weiß, dass ich als junge Mutter zum Beispiel sehr, das war damals, fing das gerade an, meine Tochter, die ist ja schon über 30, dass es so die ersten Bioläden gab und ich wollte nicht, dass mein Kind Süßigkeiten bekommt und es sollte sich nur vollwertig ernähren. Und wenn es dann bei den Großeltern war, dann wurde es vollgestopft mit, aus meiner Sicht, das ist schon wertend, ne, vollgestopft mit Süßigkeiten. Und dann habe ich ewig Kämpfe und Diskussionen mit denen gehabt und am Ende war völlig klar, dass meine Tochter durchaus unterscheiden konnte, was gibt's bei Oma und das gibt's bei Mama nicht. Und genauso ist das auch mit, verhält es sich irgendwann dann auch mit den Trennungseltern. Die wissen, dass es geht bei Mama, aber es ist bei Papa No-Go und umgekehrt. Also der Grad an seelischer Gesundheit ist definiert mit der Fähigkeit, die Realität zu erfassen, wie sie ist.
Und das ist ja auch bei Eltern, die noch zusammen sind, dass die Kinder genau wissen, wenn ich Geld will, gehe ich zu Papa und wenn ich Süßigkeiten will, gehe ich zu Mama oder Oma oder so. Insofern finde ich das schon eine, glaube ich, entlastende Aussage, dass ich als Mutter oder ich als Vater, wenn ich eine gute, liebevolle, stabile, gesunde Bindung zu meinem Kind habe, dann hält es auch einiges aus, was woanders ein bisschen anders läuft und lernt zu unterscheiden und kommt da auch gut durch die Zeit. Liebe Frau Steffens, jetzt steht ja Weihnachten vor der Türe. Wir nehmen auf, es ist Mitte November. In meiner Mediationspraxis wird schon seit Wochen von Trennungseltern besprochen, wie kommen wir durch die Weihnachtszeit. Die ersten Familienfeste nach einer Trennung, vor allem sowas emotional Beladenes und nach Perfektionismus schreiendes wie Weihnachten, ist eine große Herausforderung. Und ich bin bestimmt, dass einige, die uns jetzt zuhören, wenn die Folge erscheint, ist ja Mitte Dezember, sich freuen würden über ein paar Hinweise und Tipps, wie sie gut durch diese Weihnachtszeit kommen. Gut für die Kinder, aber was ich auch ganz wichtig finde, ohne die Eltern zu überfordern, ohne dass es für die Eltern ein unerträgliches Fest ist, Hauptsache den Kindern geht's gut, weil das immer wieder wie am Anfang, die merken, wenn es den Eltern keinen Spaß macht oder wenn es für die Eltern wirklich anstrengend ist und dann ist es für Kinder auch nicht schön. Was haben Sie denn da für Tipps für unsere ZuhörerInnen?
Ja, da bin ich erstmal sehr bei den Kindern, also weil solche, ich nenne es immer so neuralgische Punkte im Jahr, die haben wirklich das Potenzial, auch Kinder stark zu schädigen. Also die gesunde Entwicklung wirklich stark zu schädigen. Weil ich habe so, wir müssen uns mal vorstellen, also einmal ist es so, Weihnachten ist ja, also in den 80er Jahren haben die Frauenhäuser plakatiert, Weihnachten Fest der Liebe. Also weil es ist Fest der Liebe. Das heißt, mit Weihnachten, da muss man keine Trennungsmutter, kein Trennungsvater sein. Mit Weihnachten sind einfach unfassbar überzogene Erwartungen von heiler Welt, von Lichterschein, von Harmonie in Tüten und der tollsten Familie überhaupt. Und das ist völlig klar, und das ist auch in sogenannten intakten Familien, dass es eigentlich irgendwann mal über Weihnachten rumst. Da gibt es mal Konflikte, da gibt es mal einen Knall. Das kennen wir alle, glaube ich, aus unserer Kindheit. Das kennen Kinder. Und das hat was damit zu tun, dass überzogene Erwartungen, also sehr, sehr auch gesellschaftlich gepushte Erwartungen, natürlich notgedrungen und unweigerlich zu einer Riesenfrustration führen. Die Erwartungen werden enttäuscht. Das heißt, bei vielen Menschen ist das so, Frustration erzeugt Aggression. Ne? Also Fest der Liebe oder auch die Strittigkeit an Weihnachten nimmt total zu. Und wenn jetzt, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass auch in uns Erwachsenen sozusagen diese Erwartungen, die hat ja nicht der Erwachsene, sondern dieses ist ja in aller Munde, dieses so unser eigenes inneres Kind auch. Im Grunde haben wir es zu tun mit einer Situation, wo lauter Kinder sich zu Wort melden. Und dann kann eben sowas auch dabei herauskommen, dass beide sagen, wenn du jetzt zu Mama, wenn du jetzt zu Papa gehst, dann bin ich aber ganz alleine und traurig. Und damit haben wir eigentlich den absoluten Worst Case für ein Kind. Denn da ist alles drin, was Kindern schadet. Da ist der Loyalitätskonflikt drin. Es muss sich entscheiden in seiner Liebe zwischen Mama und Papa. Das sollte nach Möglichkeit wirklich ein Ziel sein, das zu vermeiden und das eigene Verhalten immer wieder daraufhin zu untersuchen. Wir haben am Anfang gesagt, es geht nicht darum, seinem eigenen Ärger keine Luft zu machen, sondern es geht einfach darum, das von den Kindern abzuwenden. Dann haben wir drin als ganz große Gefahr in diesem Satz die Parentifizierung. Das ist ein psychologischer Begriff für die Rollenumkehr zwischen Kindern und Eltern. Das heißt, wenn du gehst, zum Papa gehst, bin ich als Mama traurig. Das heißt, du bist für mein Wohlbefinden und umgekehrt für Papas Wohlbefinden zuständig. Das ist nicht wahr. In der Rolle der Eltern bin ich zuständig als Mutter. Und der Vater ist zuständig als Vater. Und Parentifizierung ist, wenn sich das so umkehrt, das ist pathologisch. Also das wirklich, das kann man so sagen, ne? Also das begünstigt ein Entwicklungstrauma. Dann wird das Kind ja plötzlich auch aus dieser Rolle hochgehoben auf die Ebene der Erwachsenen, gleichberechtigt sozusagen. Und das wiederum gerade bei kleinen Kindern nährt ja auch so eine Größenfantasie. Die wollen ja sowieso, Kindergartenkinder wollen nichts lieber als den Eltern ebenbürtig sein. Die spielen Rollenspiele, sind feine Dame oder ein wilder Cowboy und verfügen über Superkräfte. Und die Entwicklungsleistung ist eigentlich die, sich von diesen Größenfantasien, die entwicklungsbedingt sind und von diesem magischen Denken, was ich schon angesprochen habe, so sukzessive zu verabschieden, um eben wieder auch ein realistisches Bild von sich selbst zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch völlig unmöglich, ne? Durch so einen Satz. Das heißt also, wir müssen uns, ich sprach schon davon, im schlimmsten Fall sind irgendwie drei Kinder da miteinander am Gange, ne? Also die beiden inneren Kinder der Eltern und das reale Kind, das unter ihrer Obhut steht. Und da ist es wirklich, da möchte ich wirklich raten, jedem raten, der damit ganz große Probleme hat und denkt, Scheibe, und dann bin ich alleine und womöglich gibt es noch eine neue Partnerin, einen neuen Partner und dann hat mein Kind da die Familie und findet das viel toller als mit mir. Und was ja alles nur von eigenen Selbstzweifeln zeugt und von Verlassenheitsängsten, die ja auch, wie gesagt, sich auch so ein bisschen aus der Vergangenheit speisen. Da dann wirklich sich einen Raum zu suchen und sich ganz intensiv mit diesem bevorstehenden Ereignis auseinanderzusetzen. Und vor diesem Hintergrund ist es dann auch nicht mehr so platt, wenn ich sage, sorg erstmal für dich selber als Erwachsener. Es gibt, ich zähle das jetzt mal auf, ja. Also es gibt in den Kliniken, das klingt jetzt vielleicht wirklich doof und vielleicht raufen sich manche Hörerinnen und Hörer die Haare. Nur ich habe natürlich zwei Möglichkeiten und vielleicht ist das auch gut für mich. Wenn ich kann mich auch unter den Tannenbaum setzen und die Musik, die wir immer spielen, ablaufen lassen und mir eine Riesenflasche Rotwein daneben stellen und es mir so richtig geben. Das kann auch was haben. Das kann auch was für sich haben. Kann ein Versuch sein. Aber es kann eben auch sein, sich darauf vorzubereiten, vielleicht nochmal zu reflektieren, um mit den eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Zu überlegen, Mensch, vielleicht mache ich ein Ehrenamt und gehe Heiligabend in die Klinik als grüne Dame oder wie die dann heißen und besuche andere Menschen, die alleine sind. Oder vielleicht bin ich Straßenbahnfahrer oder Arzt im Schichtdienst und entlaste meine Kollegen und Kolleginnen, die können bei der Familie sein, weil ich den Dienst schiebe dann. Weil ich gar keine Lust habe, da unterm Tannenbaum mich alleine zu betrinken. Oder ich habe vielleicht Freundinnen, Freunde, mit denen ich irgendwas planen kann. Ich bin vielleicht in der Kirchengemeinde auch verwurzelt. Ich kann mir auch einen schicken Sofaabend machen, auch ohne Tränen, Serien gucken und also alles das für sich selber klarzukriegen, wo dann die Bedürfnisse sind, um wieder auf die Erwachsenenebene zurückzukommen. Und dann dafür zu sorgen, auch als Erwachsener zu sagen, so, ich sag mal, bis das Kind 10 Jahre alt ist, soll es sowieso diese Entscheidung nicht treffen, weil es schädlich ist für die gesunde Entwicklung. Dann gucken wir eben, dass das jetzt umschichtig ist. Dieses Jahr ist das Kind Heiligabend bei mir, dann bin ich, nächstes Jahr ist es dann bei dir. Also es bringt ja auch so eine Sicherheit und Zuverlässigkeit da rein. Ich habe heute so einen Post bei Instagram, da habe ich das nochmal beschrieben, wie die anonymen Selbsthilfegruppen das für sich lösen. Die haben so einen verhaltenstherapeutischen Trick, die zerteilen immer diese Zeitfenster, vor denen sie so furchtbar Angst haben, in kleinere Einheiten. Und wenn ich mir das jetzt zum Beispiel für den Heiligen Abend vornehme und sage, ganz realistisch, das, wo es mir so richtig, was mir richtig hart ankommt, das sind 2 Stunden. Und dann stelle ich mir zur Not die Eieruhr. Und wenn die erste Stunde um ist, vielleicht schaffe ich die zweite auch noch. Mensch, und hinterher, morgen kommt mein Kind zurück und hinterher bin ich doch weiter, ich bin doch stärker. Da springt doch was raus für mich. Krisen sind immer total doof. Also ich denke da immer an so eine Mutter, die sagt, das gibt ja immer diesen Satz Krise als Chance. Und für Trennungen stimmt der für mich 100%ig. Also alle Beteiligten, wenn sie sich dem Prozess stellen, gehen in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt daraus hervor. Aber diese Mutter sagt eben, diese Scheißchance, da kann ich wirklich drauf. Aber genau diese Scheißchance, daran wachsen wir auch. Ich glaube, dass ich hier gerade zur unbeliebtesten Frau in der Szene mutiere. Und trotzdem ist es so. Holt euch professionelle Hilfe, guckt euch eure Situation an und guckt, dass es euch gut geht.
Das merkt man ja erst hinterher, dass es eine Chance war. Währenddessen denkt man, auf die Krise hätte ich auch verzichten können. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das dargestellt haben, wie es ist, wenn jemand Weihnachten alleine ist. Mir ist umgekehrt auch wichtig für alle, die uns zuhören, deutlich zu machen, dass man Weihnachten nicht zusammen verbringen muss. Da überfordern sich ganz viele. Und wie gesagt, die Kinder merken, wenn keiner Spaß hat. Und dann ist es auch kein schönes Weihnachten. Und ich habe da einfach nochmal so einen Tipp, der sehr gut funktioniert, auch für Familienfeste. Entweder man verbringt es getrennt, abwechselnd zum Beispiel, oder man teilt die Tage auf, Heiligabend, 1., 2., gibt ja zum Glück mehrere Weihnachtstage. Oder man lädt sich ganz viele Freunde ein, wenn man zusammen feiert, um so ein bisschen den Fokus aus Mama, Papa, Kind, wir sind kein Paar mehr zu nehmen. Das finde ich ganz gut. Oder eben die Familie zu nehmen, die Großeltern zu besuchen, also auch neue Traditionen zu begründen. Familien haben ja Traditionen und Rituale und die sind wichtig. Und Weihnachten ist oft ganz festgelegt. Am Heiligabend um 12 gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat und dann gehen wir in den Kindergottesdienst. Und so eine Trennung kann dazu führen, dass das nicht mehr geht. Und das ist schmerzhaft. Aber man kann neue Traditionen begründen. Man kann mit den Nachbarn feiern, mit Freunden die Großeltern besuchen, wo man die letzten 5 Jahre nicht war, und was Neues etablieren, bevor man sich überfordert, zusammen unterm Baum sitzt, todunglücklich ist oder Streit anfängt. Da haben die Kinder auch nichts davon. Also da auch bei sich selbst anfangen, auf die eigenen Grenzen auch zu achten und überlegen, ist das eine schöne Idee, 3 Wochen nach einer Trennung zusammen Weihnachten zu feiern, oder überfordern wir uns da alle und machen dieses Jahr was anderes. Ja. Kostet auch viel Kraft, aber mir ist es wichtig, Menschen zu ermutigen, zu sehen, das ist ja mein Job, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, dass man es gemeinsam machen kann, aber nicht muss. Aber was Sie gerade ganz schön geschildert haben, Frau Steffens, auch, dass man alleine gut durch die Tage kommen kann oder mit Freunden, mit Familie, aber auch mit Beratung und Reflexion. Und vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich möchte mich auch ganz herzlich für das schöne Gespräch insgesamt bedanken, liebe Frau Steffens. Und ich wollte gerade sagen, frohe Weihnachten, aber wir beide wissen, es ist noch Mitte November, aber wir wünschen ja allen, die uns zuhören, ja, friedliche und angenehme Feiertage und einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Und würde mich sehr freuen, Frau Steffens, wenn wir mal wieder zusammenfinden hier im Podcast, weil ich habe noch ganz, ganz viele Fragen an Sie. Dankeschön.
Das freut mich sehr, und ich möchte mich auch für dieses Gespräch bedanken, weil ich das gerade immer, wir arbeiten ja nicht zum ersten Mal zusammen, auch eine ganz tolle Ergänzung finde. Ne? Ich komme ja eher so aus der, mit der psychologischen Sicht, und Sie sehen das Ganze aus der Sicht einer Mediatorin hauptsächlich, glaube ich. Und das finde ich ganz fruchtbar, und da hat mir dieses Gespräch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, und gerne immer wieder.
Das höre ich gern. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Informationen zu den Büchern und Blogs, die wir im Gespräch erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.